SWR 1 Baden-Württemberg. Radioreport Recht mit Bernd Wolf.
Ungleiche Freiheiten in der Pandemie. Guten Abend.
Wir wissen, die mitunter fundamentalen Einschränkungen, die uns allen zuvor kaum vorstellbar gewesen wären, haben uns als Gesellschaft vor ethische, vor soziale, vor juristische und auch vor politische Herausforderungen gestellt.
Und auf diese Herausforderungen will man nochmal genau draufschauen. Naika Forutan, Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie stellte dieser Tage den Grundrechte-Report vor. 25 Jahre ist es her, da gab es ein paar Leute, Bürgerrechtler, die haben sich gesagt, Verfassungsschutz, das können wir doch viel besser als der hauptamtliche, der offizielle Verfassungsschutz, die Schlapphüte. Das Ergebnis ist der Grundrechte-Report, von den Verfassern auch genannt der wahre Verfassungsschutzbericht. Der Grundrechte-Report ist ein gemeinsames Projekt von 10 Bürgerrechts- und Menschenrechtsorganisationen. Der Report versucht seit 1997 aufzuzeigen, wie Gesetzgeber, Behörden, aber auch Gerichte und Privatunternehmen die demokratischen und freiheitlichen Grundlagen unserer Gesellschaft gefährden. Der aktuelle Report ist von Corona geprägt. Sein Titel: Ungleiche Freiheiten und Rechte in der Krise. Verbotene Demos, die Zumutungen für Pfleger und Ärztinnen in den Krankenhäusern, dass die Beschränkungen vor allem im Privatleben der Leute stattfanden, nicht so sehr im Arbeitsleben, in den Büros und Fabriken. Insgesamt der laxe Umgang mit Grundrechten, die Schulschließungen, alles wird beleuchtet.
Das sind Punkte, die uns alle als Gesellschaft noch das nächste und kommende Jahrzehnt mindestens beschäftigen werden, weil es tatsächlich eben auch eine ganze Generation von Kindern betrifft, die dieses Corona-Jahr in sehr unterschiedlichen Konstellationen in Schulen erlebt haben oder teilweise komplette Dropouts hatten. Die Frage von Klasse, Schicht, Herkunft wird hier nochmal besonders relevant.
Die Corona-Krise wirke wie ein Katalysator. Sie schafft weniger Krisenopfer, als dass sie die bereits vorhandenen Nöte weiter vertieft. Naika Forutan, Professorin an der Humboldt-Uni.
Was wir auch wissen, ist, dass angesichts der Krise sich grundsätzlich prekäre Lebensverhältnisse zugespitzt haben. Wir wissen, dass diejenigen, die in der Gesellschaft sowieso schon marginalisiert waren und dass deren Ungleichheiten sich in diesen 1,5 Jahren weiter fort und auch weiter festgeschrieben haben, dass eben gerade in Zeiten von Krisen bestehende Ungleichheiten nochmal wie durch ein Brennglas sichtbar gemacht werden.
Bei der Analyse von politischen und behördlichen Entscheidungen stoßen die Autoren des Grundrechte-Reports immer wieder auf die gleichen Schicksalsursachen. Klasse, Schicht und Herkunft erschweren für die Hauptleidtragenden der Pandemie deren Schicksal. Vor allem sind es Frauen und MigrantInnen, die gleichzeitig sowohl in prekären Jobs als auch in systemrelevanten Branchen beschäftigt sind.
Trotzdem haben wir festgestellt, dass die symbolische Hervorhebung dieser Leute, wir nennen es jetzt polemisch das Klatschen auf dem Balkon, natürlich nicht ausreicht, um die Rolle von Frauen, besonders als Supermarktbeschäftigte, als Mitarbeiterinnen in der Pflege etc. genügend zu würdigen. Wir selber haben am Deutschen Zentrum für Integrations- und Migrationsforschung eine Erhebung gemacht zu systemrelevanten Berufen nach Migrationshintergrund und haben dort Berufe festgehalten, die eben als systemrelevant galten, die besonders stark in der ersten Pandemiephase präsent waren. Dazu gehört nicht nur, wie alle wahrscheinlich vermuten, der Reinigungssektor. Dazu gehört ganz besonders stark mit 37% zum Beispiel die Altenpflege. Personen mit Migrationshintergrund machen 26% der Bevölkerung dieses Landes aus. Da sind 37% ein deutlicher Überschnitt. Aber auch im Post- und Zustellungswesen, wir alle erinnern uns, haben die erste Zeit permanent von Zustellungen gelebt. Jeder denkt an den Paketboten. Aber auch hier wissen wir, 35% in dieser sehr prekär beschäftigten Sparte sind Personen mit Migrationshintergrund. Das heißt, während wir all das zur Kenntnis genommen haben, ist uns allen bewusst, dass wir zeitgleich eine relativ infame Debatte auch erleben durften, in der es hieß, warum liegen eigentlich so viele Migrantinnen auf Intensivstationen? Das liegt wahrscheinlich an ihren großen Clans, an den Familienhochzeiten oder dass sie einfach nicht hygienisch sind. Aber die Reflexion, dass systemrelevante Berufe Menschen natürlich nicht im Homeoffice ihre Arbeit errichten lassen, sondern Menschen sehr viel stärker in Kontakt bringen dass enge Wohnverhältnisse und natürlich prekäre Wohnverhältnisse auch zu höheren Infektionsraten führen. Das ist etwas, was stärker hätte diskutiert werden müssen.
Naika Forutan, Professorin für Integrationsforschung und Gesellschaftspolitik. Kein Zufall auch, besonders pandemiegefährdet sind Geflüchtete in zu engen Sammelunterkünften. Als gefährlich empfinden sie nicht nur das Gesundheitliche, also die Ansteckungsgefahr, sondern auch, wie die Polizei dann mit ihnen umgeht. Kaveh Fatehi stammt aus Kurdistan. Er floh aus politischen Gründen aus dem Iran, kam 2019 nach Deutschland, um Asyl zu beantragen. Dann wurde er in die zentrale Aufnahmestelle für Asylbewerber in Halberstadt in Sachsen-Anhalt geschickt. Dort lebte er für 13 Monate. Während dieser Zeit wurde die Unterkunft für mehrere Wochen wegen eines Corona-Ausbruchs unter haftähnliche Kollektivquarantäne gestellt. Kaveh Fatehi berichtet, wie sich die Pandemie in der Sammelunterkunft für Geflüchtete auswirkte.
Last year morning of 27 March. One morning we woke up and we saw a lot of police around the camp and we were surrounded with the police.
Letztes Jahr, als ich am 27. März aufwachte, wurde unser Lager von Polizisten umstellt. Außerdem war jeder einzelne Block umrundet von Polizisten und es wurde dann bekannt gegeben, dass das gesamte Camp unter Quarantäne stand.
Then different houses and containers being fenced from each other and were separated from each other.
Die Häuser und einzelnen Container im Lager wurden alle mit Zäunen voneinander abgetrennt. Wir konnten also auch innerhalb des Lagers nicht mehr unsere Freunde sehen. Während wir nicht erlaubt waren, das Lager noch irgendwie zu verlassen, durften aber die Angestellten oder konnten rein und rausgehen und eben auch zwischen der Arbeitsstelle und zu Hause hin und her fahren.
There were there in Halberstadt camp about more than 800 people.
Insgesamt waren in Halberstadt zu dem Zeitpunkt über 800 Menschen untergebracht. Pro Stockwerk gab es nur 2 Toiletten und eine Küche, die sich alle teilen mussten. In meinem Stockwerk zum Beispiel mussten sich ungefähr 50 Menschen eine Toilette teilen.
To get our food, we had to stand close to each other in a line for the new food distribution.
Um unser Essen zu bekommen, mussten wir uns ab der Quarantäne in engen Schlangen anstellen, um dort eben unser Essen ausgehändigt zu bekommen.
And we weren't unaware of number of cases infected with Corona.
Während dieser Zeit haben sich eine Vielzahl von Menschen an Corona angesteckt.
So in the first week we didn't have any protection, medical protection, something like that, masks.
In der ersten Woche hatten wir keinerlei Unterstützung, um uns zu schützen, also keine Masken, keine medizinischen Handschuhe. Erst ab der zweiten Woche haben wir bestimmte sanitäre Produkte hierfür bekommen.
Yeah, after a while, I mean, 1 week or 10 days, people there got upset at the situation, feeling frightened.
Nach einer gewissen Zeit haben die Menschen wirklich Angst im Lager bekommen. Sie haben sich eingesperrt gefühlt und hatten vor allem natürlich auch Angst vor dem Virus, davor Angst, sich selber zu infizieren. Und generell hatten die Menschen das Gefühl, dass alle im Lager sterben könnten.
So after 14 days, the quarantine prolonged.
Nach ungefähr 15 Tagen Quarantäne wurde ich auch dann darüber informiert, dass ich positiv auf Corona getestet wurde und ich wurde in ein anderes Lager umverteilt.
And the other camp was in the other city in Magdeburg.
Ich wurde dann nach Magdeburg gebracht, wo wir erneut 14 Tage unter Quarantäne gestellt wurden. Auch dort haben wir keinerlei medizinischen Schutzvorkehrungen bekommen.
So at the first day of the quarantine, there were police up until the end of the quarantine. So they were there up day and night and watching out.
Ab dem ersten Tag der Quarantäne war die ganze Zeit Polizeipräsenz beim Camp und die haben kontrolliert, dass niemand das Lager irgendwie verlässt.
During that time, yeah, it was like before, and each room, so for example, there were 2 people, 3 people, 4 people in one room.
Also an der Zimmerbelegung hat sich während der Quarantäne gar nichts geändert. Also wenn vor der Quarantäne 2, 3 oder 4 Menschen sich ein Zimmer geteilt haben, dann war das auch während der Quarantäne so. Es haben sich schon viele Menschen infiziert, aber wir wussten gar nicht unbedingt genau, wie viele. Und mir wurde eben auch nur an einem Tag dann gesagt, dass ich und auch mein Zimmernachbar, also mit dem ich mir das Zimmer geteilt habe, dass wir beide positiv auf Corona getestet wurden.
There weren't any kind of medical protection for them, I think.
Der kurdisch-iranische Asylbewerber Kaveh Fatehi über seine Unterbringungszeit in Sachsen-Anhalt. Übersetzt hat ihn Wiebke Judith von Pro Asyl. Wenn Polizei ein Lager von Flüchtlingen oder Asylbewerbern umstellt, eine Quarantäne wegen Covid-19-Verdacht so also körperlich durchsetzt, was ist das? Ist das nur ruppig und empathielos oder schon latent rassistisch? Die Integrationsforscherin Forutan sagt, stigmatisierende Polizeieinsätze seien rassistisch. Und die Autoren des Grundrechte-Reports werfen Behörden schon mal verfassungswidriges Verhalten vor. Sie beziehen sich dabei auf die Grundrechte. Beispiel Artikel 3, der Gleichheitsgrundsatz sei ein Versprechen an alle Bürgerinnen und Bürger, aber den Schutz von Leben könnten nicht alle gleich beanspruchen.
Wir alle wissen, die Bedrohung durch Rassismus ist allgegenwärtig. Manche Menschen wissen das in diesem Land noch stärker, weil das ihren Alltag prägt seit Geburt an.
Rassistische Diskriminierung fange an mit gezielten Razzien in Shisha-Bars, gehe über Racial Profiling, also Polizeikontrollen, nur bei ausländisch aussehenden Menschen weiter. Ein anderes Beispiel, das Konzept der Clan-Kriminalität. Allein schon der Begriff Clan-Kriminalität sei rassistisch und stigmatisierend, erklärt Mohamed Shahour von der Initiative Kein Generalverdacht. Er ist Referent einer Menschenrechtsorganisation. Er kämpft gegen die Kriminalisierung und rassistische Stigmatisierung von ethnischen Minderheiten durch Polizeirazzien in Berlin-Neukölln. So würden Grund- und Menschenrechte verletzt.
Wir sind eine Neuköllner Initiative und stellen uns gegen die rassistische Schikane und Kriminalisierung von Menschen mit Migrationsgeschichte im Rahmen der Clan-Debatte. Mit Blick auf den öffentlichen wie politischen Diskurs um die sogenannte Clan-Kriminalität beobachtet unsere Initiative eine Aufweichung von Grundrechten. Sippenhaft und Kollektivschuld bleiben 2021 gesellschaftliche Realität für viele Menschen in Deutschland. Das Versprechen des Rechtsstaats wird bei ethnischen Minderheiten und sozial benachteiligten Gruppen nicht eingelöst. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Zwar garantiert unser Grundgesetz in Artikel 3 Absatz 3, niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauung benachteiligt oder bevorzugt werden. Aber wir erkennen, dass bei türkisch, arabisch, kurdisch und südosteuropäischen Gruppen ein Generalverdacht basierend auf rassistischen Stereotypen zur Anwendung kommt. Diese Gruppen geraten durch die Clan-Debatte in das Fahndungsraster der Strafverfolgungsbehörden. Sie werden pauschal aufgrund ihrer Herkunft als kriminalitätsaffin betrachtet. Der Berliner Senat spricht zur Beschreibung der Clan-Kriminalität von sogenannten ethnisch abgeschotteten Subkulturen. Gehen wir vom Großen ins Kleine. In Neukölln zum Beispiel kommt seit Jahren die sogenannte Politik der Nadelstiche zur Anwendung. Es vergeht dort kaum ein Tag, an dem nicht Polizeikräfte den Alltag stören. Hier dürfen Menschen anlasslos kontrolliert und durchsucht werden. Seit längerem gibt es Kritik an diesen Schwerpunkt- oder Verbundseinsätzen. Bagatelldelikte, also unverzollter Shisha-Tabak, Parken in zweiter Spur oder erhöhte Kohlenmonoxidwerte werden zu Schwerverbrechen aufgebauscht. Dabei werden im Grunde rechtlich einfache Gewerbekontrollen im Stil von Razzien durchgeführt, ohne konkrete Hinweise auf Straftaten, mit teilweise hunderten Polizisten und schwer bewaffnet.
Zwischenfrage aus dem Publikum, was er, Mohamed Shahour, denn tun würde, wenn er selbst der Polizeipräsident von Neukölln wäre. Ein Bezirk, von dem immer wieder berichtet wird, er stehe unter dem Einfluss einer Parallelgesellschaft libanesischer Großfamilien. Mohamed Shahour?
Ich glaube, das Wichtigste ist festzuhalten, es ist für mich kein ethnisches Problem, sondern ein soziales Problem und ein soziales Phänomen. Gut, nun haben Sie mich gefragt, was ich tun würde, wäre ich Polizeipräsident. Ich denke, am Ende müssen normale Ermittlungen erfolgen. Es kann nicht sein, dass der Rechtsrahmen so weit ausgenutzt wird, wie das jetzt mit den Gewerbekontrollen passiert, bei denen dann Dinge wieder geschehen, die strafrechtlich relevant sind. Ja, ich meine, am Ende bin ich nicht Polizeipräsident, aber ich glaube, es gibt andere Wege, ja, diese Phänomene zu bekämpfen. Und ich glaube, sie ethnisch zu labeln, hat keine Ermittlungserfolge begünstigt.
Mohamed Shahour von der Initiative Kein Generalverdacht. Und das war der SWR1 Radioreport Recht über den Grundrechte-Report 2021. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Bernd Wolf.